Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das zweite Buch Mose. Gott wird als mächtiger und liebevoller Retter dargestellt, der sein Volk durch Wunder wie den Auszug aus Ägypten befreite. Trotz ihrer Untreue erwies er den Israeliten immer wieder Barmherzigkeit und Führung. Im Zentrum steht nicht Mose, sondern ein Gott der Beziehung, der uns nahe sein will. Die Ereignisse zeigen uns auch heute, wie Gott wirklich ist, treu, nahbar und voller Liebe. Und sie laden uns ein, ihm zu begegnen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam die Bibel entdecken dürfen. Und gerade jetzt in diesen Wochen das zweite Buch Mose. Und wir wollen uns heute auch wieder auf den Weg machen mit dem Volk Israel. Wir wollen sie begleiten, wollen erleben, was dort passiert ist, wie auch sie Gott erlebt haben. Dieser Gott, der sie durch diese Zeit in Ägypten geführt hat, aber auch dann hinaus in die Wüste und ihnen dort sein Wort gegeben hat. Wir wollen auch für unser Leben dazulernen und möchten ihn einfach einladen, dass er heute zu uns spricht. Ich möchte an dieser Stelle ein kurzes Gebet sprechen, bevor ich dann meine Gesprächspartner noch vorstelle. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du durch diese Geschichte des Volkes Israel heute noch zu uns sprichst, dass du dein Volk befreit hast aus einer ganz schwierigen Zeit. Und was damals passiert ist, ist auch für uns aufgeschrieben worden. Und wir wollen dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist uns die Augen öffnest, dass wir erkennen, was das für uns bedeuten kann und wie die Botschaft der Befreiung auch für uns befreiend ist. Danke, Herr, für deinen Segen. Amen.
Amen.
Ja, wir sind hier in einer Runde gemeinsam mit Freunden und das ist schön. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich möchte euch ganz kurz diese Runde vorstellen. Zu meiner Rechten ist Vicky und zu meiner Linken Sarah und Thomas. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam das zweite Buch Mose entdecken dürfen. Heute haben wir ein besonderes Thema, nämlich der Moment der Befreiung. Wir hatten in den letzten Wochen über die Plagen gesprochen. Und jetzt kommt der Höhepunkt von diesen Plagen, die 10. Plage und im Zuge dessen auch das Passafest, die Einführung dieses Festes. Und vielleicht vorweg, so ein Fest, dieses Passafest, wurde auch gesagt, das sollte dann jedes Jahr wieder neu gefeiert werden. Das erinnert mich so ein bisschen an Unabhängigkeitstage. Ja? Wir haben das hier in Österreich auch, den 26. Oktober oder in Deutschland, 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Und diese Feste kommen auch immer wieder, so auch in unserem Kulturkreis kennen wir sowas. Aber das Passafest hat tatsächlich eine befreiende Wirkung für die Geschichte des Volkes, sollte jährlich gefeiert werden, aber es hat mit einem Lamm zu tun. Und das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Also zweites Buch Mose, wenn ihr das habt, dann wollen wir uns ein bisschen mal das anschauen. Und wir lesen einfach mal die ersten Verse hier, und zwar die Verse 1 bis 11.
Ich fange mal an, machen wir die Runde, ja?
Gerne, ja.
2. Mose 12, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach: Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht: Am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinen Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, indem sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, sein Haupt samt seinen Schenkeln und den inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen. Eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen. Und in Eile sollt ihr es essen. Es ist das Passa des Herrn.
Ja, vielen Dank fürs Lesen. Das gibt uns einen ersten Einblick, was Gott sich hier vorgestellt hat. Wozu etabliert Gott eigentlich dieses Fest? Was bewegt ihn hier, dass er dieses Fest einführt in die Geschichte dieses Volkes?
Er hat ja vorher schon angekündigt bei Mose, dass es nicht so leicht sein wird, dass der Pharao nicht einfach einlenken wird. Wenn jetzt Mose dahin geht, so nach dem Motto, lass mir vollziehen, hat er ihm schon vorausgesagt, der Pharao wird nicht einfach sagen, okay, hier hast du dein Volk, geh her. Es wird schwer werden und er hat tatsächlich auch schon angekündigt, ganz am Anfang, dass es darauf hinauslaufen wird, dass es am Ende auch einen Ersten kosten wird, den Erstgeborenen kosten wird. Und so wie einst der Pharao halt tatsächlich die männlichen Knaben hat, auf grausame Art und Weise hinrichten lassen. So sieht man jetzt hier quasi auch, das kommt auf ihn selbst zurück. Gott hat es angekündigt, dass es passiert und jetzt sind wir genau an diesem Höhepunkt, an dieser 10. Plage.
Mhm. Mhm. Das heißt, da kommt so ein Gericht jetzt über das Volk, über das ganze Land. Vielleicht können wir noch den Vers 12 dazu nehmen. Vicky, magst du vielleicht noch den Vers 12 dazu lesen?
Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich, der Herr.
Also das heißt, Gott hat etwas vor. Er möchte das Land richten in dieser 10. Plage. Er hat das schon angekündigt. Und der Grund jetzt für dieses Fest, sehen wir, ist, weil er hier in diese Geschichte eingreift. Er ist plötzlich der, der über dem Pharao steht. Aber dieses Eingreifen in das gesamte Geschehen, das betrifft alle. Vielleicht nehmen wir noch den Vers 13 dazu.
Soll ich nochmal?
Gerne, ja.
Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde.
Mhm. Was bedeutet eigentlich das Wort Passa, nach dem, was wir hier gelesen haben?
In deiner Übersetzung, Vicky, ist das Wort verschonen vorgekommen. Bei mir steht vorübergehen.
Mhm.
Auf jeden Fall drückt es etwas aus, wo jemand gerettet wird, wo er nicht eine Strafe erleiden wird, wo er nicht unter das Gericht kommt.
Mhm. Jetzt weiß ja Gott, wo die Israeliten wohnen. Ja? So, Gott ist ja allwissend. Und da haben wir Ägypten und Gosen und die ganzen Bezirke. Und jetzt, ich meine, Gott weiß ja, wo seine Leute leben. Wozu dann noch die Geschichte mit dem Lamm und dem Blut? Was würdet ihr sagen? Braucht's das?
Interessant ist ja gerade bei der Berufung von Mose, als er schon 80 ist, hatte er ein Argument gebracht, um eigentlich Nein zu sagen. Ja, so nach dem Motto, die kennt dich ja gar nicht mehr. Die werden ja fragen, wer hat dich geschickt, wie ist dein Name? Ja, und die werden mir gar nicht glauben. Und all diese Ausreden sind gekommen. Und so hat man schon den Eindruck, dass über die Jahrhunderte hinweg, sie sind ja einige Generationen hier in Ägypten, dass sie tatsächlich auch Gott nicht mehr wirklich kannten. Jetzt haben sie die Chance, so ein Stück diesen Gott kennenzulernen. Dafür schickt ja Gott nun auch diese Plagen und das ist ja auch, so wie es auch hier so schön heißt, ja, ein Gericht an den Göttern der Ägypter, die ja da geglaubt haben an Frösche und alles Mögliche. Auch der Nil war für sie ein Gott und daran hat Gott quasi Gericht vollzogen. Und jetzt sollen also die Israeliten für sich wieder ein Stück weit auch diesen Gott kennenlernen, als einen Gott der Gnade, als einen Gott, der barmherzig ist, als einen Gott, der mit ihnen geht, ein Gott, der auch gnädig vorübergeht, ein Gott, der sie begleitet durch die Wüste hindurch in das verheißene Land, in dem sie ja dann ziehen sollen.
Mhm.
Sie haben ja schon erlebt, dass sie vor manchen Plagen auch verschont waren.
Mhm.
Und jetzt aber, wo es sozusagen so um Leben und Tod geht, ja, wo sie erleben, dass ihre Erstgeborenen nicht umkommen, ich glaube, das ist einfach etwas Unvergessliches. Und du hast auch vorher gefragt, warum manifestiert Gott dieses Fest im Volk? Ich glaube, er hat etwas hier gekennzeichnet, was einfach unvergesslich ist. Und interessant ist auch, das war im Vers 1 gleich, es ist eigentlich auch der Beginn des jüdischen Kalenders, der vorher nicht existiert hat. Und er setzt dieses Befreiungserlebnis quasi als Jahresbeginn. Mhm. Von nun an, der ganzen jüdischen Geschichte, dieser Kalender beginnt hier. Mhm. Und da denke ich, das war etwas ganz Besonderes, eben dieser Auszug, beziehungsweise diese Errettung vor der 10. Plage, verbunden dann mit dem Auszug, der folgt, dass das so eine Feierlichkeit wurde, die einfach eingeprägt werden musste.
Vielleicht, um ein Wort zu finden aus dem Neuen Testament, vielleicht werden die hier von Neuem geboren. Die Zeit dreht sich quasi, geht ganz an den Anfang und es beginnt eine neue Zeit. Ja, total spannender Gedanke.
Ja. Also bei dem ganzen Auszug ist es ja so ein bisschen der Errettungscharakter auf jeden Fall. Und symbolisiert so ein bisschen die Erlösung auf jeden Fall. Und wenn wir dann ein bisschen vorausschauen in Kapitel 13, in Vers 12 steht dann auch, so sollst du alles, was den Mutterschoß als erstes durchbricht, für den Herrn aussondern, auch jeden ersten Wurf vom Vieh, den du bekommst, alles, was männlich ist, soll dem Herrn gehören. Und dann in Vers 13, aber jede Erstgeburt des Esels sollst du mit einem Lamm auslösen und so weiter. Mhm. Das heißt, hier geht es ja auch darum, dass die Erstgeburt genommen wurde bei den Ägyptern. Und dadurch, dass es von den Israeliten nicht genommen werden sollte, braucht es sozusagen einen Ersatz. Es musste jemand dafür einstehen, in dem Fall war es das Lamm, was das symbolisiert, dass es das ersetzt sozusagen zum Auslösen.
Also das heißt, so einen stellvertretenden Charakter nimmt dieses Lamm auf einmal ein für die Erstgeborenen der Israeliten. Vielleicht machen wir da ganz kurz, weil du es angesprochen hast, eine Klammer auf, dieser Gedanke des Erstgeborenen, was steckt eigentlich dahinter? Warum nicht der Zweitgeborene?
Also bei Erstgeburt, auch heutzutage, denkt man ja oft gleich so an Königshaus. Okay. Es ist ja meistens der Erstgeborene, der sozusagen die Königslinie weitergibt. Mhm. Und wenn wir jetzt in den biblischen Kontext denken, dann denkt man oft gleich an David und so weiter. Und das kann uns natürlich auch gleich auf Jesus hinführen, der sozusagen unser König dann letztendlich sein soll oder ist.
Okay, spannend, ja. Das heißt, die Nachkommen, der Name der Familie und so.
Ja. Und wenn wir schon dabei sind, wir merken tatsächlich in den Geschichten, es ist nicht immer buchstäblich der Erstgeborene, der hier eine besondere Rolle bekommt. David war zum Beispiel der Jüngste. Oder auch wenn man sich Kain und Abel anschauen, die
haben sich beide Esau.
Jakob und Esau. Ja, da ist es dann der Seth bei Adam und Eva, wo es dann weitergeht und so. Und es ist eher so diese Vorrangstellung, die hier jemand bekommt. Ja, von griechischen her Monogenes, jemand, der wirklich auf eine besondere Art und Weise hier eine Vorrangstellung bekommt.
Mhm. Ja. Und auch eben im geistlichen Sinn, dass er ein geistlicher Führer sein soll, ein geistliches Oberhaupt. Und ja, mir ist es auch bewusst geworden, dass eben Gott ist trotzdem über diese Regel, sage ich mal, souverän. Mhm. Ja. Weil wenn er will, nimmt er nicht den Erstgeborenen, sondern einen anderen in der Reihenfolge. Mhm. Und das zeigt ja, dass es eigentlich nicht jetzt um die Reihenfolge an sich geht, sondern um die innere Gesinnung, wer lässt sich für das gebrauchen.
Mhm. Spannend ist ja in dem, was ihr sagt, dass wenn der Erstgeborene zum Beispiel dann nicht mehr diese Aufgabe wahrnehmen kann, dass damit eigentlich das Schicksal der Familie zusammenhängt. Der Name der Familie, die Nachkommenschaft, auch das Erbe, das Land, was gegeben wird. Und somit wird der Gedanke so tiefgründig, weil gibt es keinen Erstgeborenen mehr, ist dieses Leben der Familie am Ende. Und hier ist jemand, der genau dort, wie du gesagt hast, stellvertretend dieses Land genau diese Stelle einnimmt. Und dann dieses Gericht erleidet. Jetzt würde ich gerne mit euch nochmal, wir sind noch bei dieser Frage eben, warum dann dieses Lamm? Ja, Gott weiß doch, wo sie wohnen, aber vielleicht greifen wir nochmal den Vers 22 auf. Finde ich total spannend, die Aussage dort. Dort steht, und nehmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut in dem Becken und bestreicht damit die Oberschwelle und die beiden Pfosten. Das hatten wir vorhin, ja, das Blut so an den Pfosten. Und dann steht dort, und kein Mensch gehe zu seiner Haustür heraus, bis zum Morgen, ja. Mhm. Warum?
Zum Schutz.
Weil in der Nacht.
Was passiert?
Was passiert, ja. Und das heißt, wie finden die Menschen Schutz in dieser Nacht während des Gerichts? Was rettet sie durch diese Nacht hindurch?
Der Gehorsam.
Ja, beides, ne? Auf jeden Fall, dass sie auch das tun, was Gott gesagt hat, das wäre der Gehorsam, aber eben auch, dass sie in einem Haus sind, wo die Türpfosten mit Blut bestrichen sind.
Aha.
Wenn sie jetzt in einem Haus sind, wo das nicht der Fall ist, dann wären die Erstgeborenen dran. Und das betraf am Ende auch nicht nur die Menschen, sondern sogar die Tiere.
Das heißt, wenn die Bibel, also die Geschichte jetzt hier sagt, dass dieses Blut, das Lamm, wenn es das ist, was rettet, können wir die Frage umdrehen. Was rettet dann nicht? Was würdet ihr sagen?
Also es hätte sie nicht gerettet, aus der Tür rauszugehen und versuchen zu fliehen. Das hätte sie auf jeden Fall nicht gerettet.
Das hätte sie nicht gerettet vor dem Gericht, ja?
Oder wenn sie sich irgendwas anderes einfallen lassen.
Oft finden wir auch in der Geschichte von Jesus so diese Erhabenheit, ich bin Nachkomme Abrahams. Das ist total spannend, weil es eben nicht ihre Zugehörigkeit zum israelischen Volk ist. Es ist nicht ihr Name, es ist nicht ihre Familie. Es ist quasi nicht die richtige Religion, die sie da rettet in dieser Nacht, sondern allein dieses Blut und dass sie daran glauben.
Und nicht ihr eigenes Tun, ja, nicht ihr eigenes Handeln. Ja. Es war auf Anweisung, es war ihr Gehorsam, genau.
Ja, und spannend ist wahrscheinlich auch hier, ob sie wirklich bis ins kleinste Detail alles verstanden haben. Es kann durchaus sein, und das könnte man sogar weiter spekulieren, dass vielleicht sogar Ägypter gesehen haben, wie die das machen und das danach gemacht haben und dadurch auch gerettet wurden.
Ja.
Dass in dieser Nacht bei ihnen auch kein Erstgeborener ums Leben gekommen ist.
Ja. Wenn ich den Gedanken jetzt mal runterbreche, so für unsere Zeit. Wenn es also so ist, wir haben ja gelesen, das Gericht Gottes geht über ganz Ägypten. Das heißt auch, also über die Ägypter, aber auch über die Israeliten. Nur für die Israeliten gibt es dieses Lamm als Stellvertreter. Woraus wir dann eben schließen, es ist unabhängig von Religion, ob es jetzt ein Gläubiger oder Nichtgläubiger ist, aber wenn das Blut da ist, was bedeutet denn das am Ende für uns? Wenn es jetzt nicht zum Beispiel die Zugehörigkeit zu einer Religion oder zu irgendeiner Familie oder zu irgendeinem Namen oder zu irgendeiner moralischen Haltung ist, was zählt, was bedeutet denn das dann für uns? Das ist ja viele Jahrhunderte später heute, aber der Gedanke ist einfach so tiefgreifend.
Ja, danke, das ist faszinierend. Es geht so tief, dass es uns zeigt, dass das Blut des Lammes uns rettet. Und nicht die Zugehörigkeit, wie du schon aufgelistet hast, auch nicht unsere eigenen Werke. Du kannst dich nicht auf das Werk verlassen, sondern am Ende ist es tatsächlich das, was das Lamm für uns vollbracht hat.
Ich finde auch den Gedanken mit dem, das hier steht in dem Vers mit dem Büschel Isop, dass das ja im Psalm 51, Vers 8 ist, Vers 9 ist, entsündige mich mit Isop, so werde ich rein, wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Also das ist auch verbunden mit dem Blut, was ja einen Tod herbeigeführt hat, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, dass unsere Herzen einfach schmutzig sind und dass wir scheinbar diese Reinigung und dieses Blut brauchen.
Ja.
Und nur das ist es letztendlich, dass das Opfer Jesu, was uns dann vor diesem Tod schützt, ja.
Und interessant ist ja auch, die Völker haben ja auch ihren Göttern geopfert und sie haben ihren Göttern etwas gebracht. Aber letztlich, auch wenn die Israeliten hier das Lamm geschlachtet und gegessen haben, hat letztlich dann mit der Erfüllung durch Jesus doch Jesus uns etwas gegeben und nicht wir ihm.
Ja, genau.
Er hat es uns gegeben. Er gibt uns die Erlösung. Obwohl es hier so aussieht, wir bringen ein Lamm, es wird geopfert, das Blut wird auf die Pfosten gestrichen. Ja, aber er gibt uns und er schenkt uns diese Erlösung.
Da sehen wir dann schon die Erfüllung dieser Prophezeiung.
Ja, in der Erfüllung.
Also was sie hier tatsächlich bekommen, ist ein Fest, was sie immer wieder an das erinnern sollte, was in der Vergangenheit liegt. Also ihre eigene Geschichte, ihre eigene Identität. Und gleichzeitig war es eine messianische Prophezeiung. Bis ins kleinste Detail eine messianische Prophezeiung. Selbst wenn man sich anschaut, dass dieses Lamm makellos sein soll. Wenn man sich anschaut, dass sie es am 10. Tag aussondern sollten aus der Herde und bis zum 14. Tag aufbewahren sollten. Wenn man sich das überlegt, das lebt doch wahrscheinlich mit der Familie. Vielleicht haben Kinder sich sogar daran gewöhnt. Ja. Und dann wird es geschlachtet. Und dann wird dieses Blut mit Yusuf dann an die Türpfosten gestrichen. Ich habe mal gehört, dass Archäologen gefunden haben, dass sie in den Türpfosten ja auch ihre Namen hatten. Also haben die tatsächlich dann mit dem Blut ihre Namen gestrichen, um sich auch deutlich klarzumachen, hey, das ist das Blut des Lammes.
Stark.
Ja. Und nicht unsere eigenen Werke oder Zugehörigkeit oder was auch immer.
Ja. Das ist total spannend. Also ich finde irgendwie, das Alte Testament, es ist in Geschichten erzählt. Manchmal haben wir im Neuen Testament dann so bei Paulus ganz klar, ne, die Fachbegriffe schon, was das Thema Erlösung betrifft und Jesus. Aber hier wird in der Geschichte eigentlich dargestellt, was wir mit dem Wort dann Gnade bezeichnen. Und so schön. Und durch dieses Bild, das ist unglaublich stark, für uns auch ganz deutlich zu sehen, wie Paulus sagte, er hatte in meinem Korintherbrief geschrieben, alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild. Uns ist es geschrieben worden zur Ermahnung, dass wir darüber nachdenken, was das bedeutet. Mhm. Das ist reine Gnade. Das ist nicht irgendein Name, nicht irgendwas, worauf ich mich berufen kann, nicht irgendein Berg oder irgendeine moralische Haltung, keine Religion oder die richtige Kirchenbezeichnung, sondern der stellvertretende Lamm, das, was da passiert für mich. Und wenn ich unter dem Schutz dieses Lammes bin, was das für mich getan hat, dann bin ich gerettet. Mhm. Und jetzt kommen wir nochmal eben zum Vers 14. Da ist ja auch noch was ganz Spannendes. Und zwar, mag das jemand lesen? Wir sind wieder Kapitel 12 und da den Vers 14.
Ihr sollt diesen Tag haben zum Gedächtnis und sollt ihn feiern dem Herrn zum Fest. Ihr und alle eure Nachkommen zur ewigen Weise.
Mhm, dankeschön. Hier spricht ja dieser Vers über ein Gedenktag und das ist eine Erinnerungskultur, die Gott hier seinem Volk ans Herz legt, dass sie sich immer wieder daran erinnern. Und ich denke, da es gibt so auch in unserer Kultur Feste, die wir immer wieder wiederholen, ne? Also ich denke da so mal an Weihnachten, Ostern. Je öfter man allerdings diese Feste feiert im Laufe des Lebens, passiert etwas. Vielleicht passiert es nur mir, aber vielleicht bei euch nicht, aber keine Ahnung. Aber manchmal habe ich den Eindruck, ich stumpfe irgendwie ab. Mhm. Ja, schon wieder das Fest und irgendwie, ja, dasselbe.
Also Routine.
Ja. So, meine Frage ist jetzt die Routine, die du da sagst. Ja, meine Frage ist, wie pflegt ihr diese Erinnerungskultur, von der hier die Bibel spricht, über dieses Ereignis, ohne dass es zu einer bloßen Routine verkommt?
Egal welches Fest, das hat immer die Gefahr auch in sich, dass es nur eine Tradition ist, dass es eine Hülle ist ohne Inhalt und dass man sich daran hält. Ich kann mir schon vorstellen, als sie es zum ersten Mal gemacht haben, war das schon was Besonderes. Und als sie es dann im Jahr darauf in der Wüste gefeiert haben, sicherlich auch. Und dann wurde es ja auch, das merken wir ja auch dann im Neuen Testament, wo dann Jesus ja auch, zumindest kann man sich so vorstellen, wenn er als Zwölfjähriger da zum ersten Mal nach Jerusalem kommt zum Passafest und sieht, was dort passiert und erkennt auch für sich, er ist dieses Passalamm. Und er kann ja tiefer schauen, vielleicht auch in die Herzen der Menschen und weiß, na, die machen jetzt einfach nur die Tradition und dann gehen sie wieder nach Hause. Und ihn hat es dort in den Tempel gezogen und ist auch dort geblieben. Die Herausforderung ist bei uns auch da. Und das Einzige, was uns hier tatsächlich helfen kann, ist, dass wir uns immer wieder auch daran erinnern, es bewusst wahrzunehmen. Mhm. Uns bewusst auch darauf einzulassen. Vielleicht kommen wir noch drauf, wir haben ja zum Beispiel das Abendmahl und andere Feste, die wir feiern. Ja. Auch hier besteht die Gefahr, dass wir das einfach nur so aus Routine machen. Mhm. Aber dahinter steckt so eine Tiefe, eine Symbolik und wir müssen das uns immer wieder auch in Erinnerung rufen und uns bewusst darauf einlassen.
Also ich denke, es muss einfach auch eine persönliche Anwendung finden. Genau, wenn wir nochmal den Bogen schlagen, sie sollten mit diesem Büschel das an den Rahmen machen. Sie hätten ja auch sagen können, so, ja, meine Nachbarn sind alles Israeliten, brauche ich nicht machen, das gilt auch für mich. Sie mussten es persönlich anwenden. Mhm. Und ich glaube, dass wir auch tagtäglich die Bibel anwenden sollten, damit sie für uns eine Bedeutung hat, weil sonst machen die Feste einfach für uns keinen Sinn. Sie haben dann keine Bedeutung. Und ich glaube, wenn man wirklich fest im Wort verankert ist und sich tagtäglich freut über die Segnungen, die wir hier drinne finden, dann können diese Feste auch was Besonderes bleiben. Und ich glaube, das ist auch so das Besondere, hier steht ja von Geschlecht zu Geschlecht, das den nächsten Geschlechtern, den nächsten Nachkommen weiterzugeben. Das ist die Herausforderung, die vielleicht hier sogar nicht mal dabei waren, ja. Dass wir es so bildlich machen, dass sie sagen, okay, aus dem historischen Vergangenen wird etwas für mich persönlich, was ich auf mein Leben anwenden kann. Das ist die Herausforderung und das Schöne aber auch daran, ja.
Ja.
Bitte. Es hilft auch, das auf verschiedenen Sinnesebenen zu erleben. Mhm. Ich meine, hier ist auch Essen dabei zum Beispiel, ja. Geruch und so weiter. Und wir haben das öfter auch in den Mosebüchern, dass Gedenksteine aufgestellt werden, eben Esa und andere, etwas Sichtbares, was einen daran erinnert. Und das finde ich auch in unserer Zeit eigentlich nicht schlecht, in der Familie, im schulischen Rahmen, in der Gemeinde, wenn man auch ein sichtbares Symbol dafür hat. Und wenn man das sieht, wird man wieder daran erinnert und hat die richtigen Assoziationen.
Hättest du da so gerade ein paar Beispiele einfach nur, dass wir das konkret, ich meine, du bist ja im Lehrbetrieb.
Ja, wir haben zum Beispiel auch schon Steine aufgerichtet, ja, weil die sind eben beständig, die halten auch in der Natur, verrotten nicht. Und eben, dass Gott gut ist zum Beispiel und wenn man dann vorbeigeht bei diesen Steinen oder dass man etwas Persönliches auf einen Stein schreibt, den man dann an einen besonderen Platz in der Natur hinlegt, ja, da schauen die Kinder dann auch immer wieder hin. Mhm. Ja, ist schön.
Weil du die Kinder erwähnst. Ich glaube, das ist gut, wenn die Kinder dann in das Alter kommen und vieles hinterfragen. Mhm. Dass sie sich dann auch tatsächlich trauen zu fragen, warum.
Ja.
Und dass sie uns als Eltern fragen, warum. Und dass wir dann auch eine Antwort geben können. Und ich glaube, gerade wenn es um die Feste geht, die wir jedes Jahr feiern, dass wir uns selber auch diese Frage vielleicht stellen und hoffentlich auch tief die Frage beantworten können. Hm. Und auch anderen beantworten können, warum machen wir das denn so? Und was bedeutet das genau? Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das nicht vergessen.
Ja. Wir gehen einen kleinen Schritt weiter. Und zwar kommen wir jetzt nochmal zum Vers 13. Ja? Da steht ja, dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen. Und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ein kleines, unschuldiges, einjähriges Lämmlein. Also das tut im Herzen schon irgendwie weh. Also ich weiß nicht, wenn ihr so ein kleines Lämmlein denkt und dann soll das geschlachtet werden. Ich meine, hätte es nicht irgendwie ein anderes Tier sein können? Ein Wildschwein, eine Kuh oder sowas? Warum gerade so ein zierliches kleines Lämmlein, ja?
Wie zierlich und klein ist ein einjähriges Lämmlein? Okay, das ist schon etwas größer ausgewachsen.
Aber die Frage ist, warum ein Lamm, ja? Warum gerade dieses Tier?
Und es darf ja beides sein, wenn wir gelesen haben, ja, kann sowohl Schaf als auch Ziege sein. Mhm. Ein einjähriges ist tatsächlich nicht mehr so neugeboren, wenige Tage, sondern tatsächlich schon ausgewachsen. Auf jeden Fall soll das ein reines Tier sein. Das hatte Gott so geboten. Finden wir auch schon ganz am Anfang, dass gerade auch bei der Sintflut schon klar war, was sind die reinen Tiere, was sind die unreinen Tiere. Gott hatte das auch schon festgelegt. Und natürlich geht es dann durch das Thema durch. Wir haben das vorhin ja schon ein bisschen angerissen. Ganz am Anfang, als Gott ja zu den Menschen gesagt hat, an dem Tag, da ihr davon esst, von diesem Baum der Erkenntnis, ja, müsst ihr sterben. Und dann sind sie ja nicht gestorben. Weil Gott hat ihnen tatsächlich auch gezeigt, was ist der Weg der Versöhnung, der Weg der Vergebung, dass ein anderer für sie stirbt. Das ist dieses Prinzip der Stellvertretung, das hatten wir uns ja schon ein bisschen angeschaut. Und Gott ist es hier, der quasi diesen Weg dem Menschen zeigt und dem Menschen dadurch auch den Auftrag gibt oder ihm auch quasi mitgibt, auch dann dem Volk Israel durch das Heiligtum bis ins Neue Testament hinein, dass sie das praktizieren. Immer wieder als ein Blick auf das Lamm, das dann kommt und der Weltsünde trägt.
Also das heißt, es gibt so eine Art Erzählung, die durch die Bibel geht, die darüber spricht. Fallen euch da sonst noch andere Texte ein, die irgendwo dieses Lamm immer wieder hervorheben?
Ein typisches Kapitel wäre dazu Jesaja 53, wo von dem Lamm, das geschlachtet wird, unschuldigerweise auch berichtet wird. Mhm. Ja.
Offenbarung 5 ist ja auch das Lamm, was würdig ist, was wieder für auf Jesus auf jeden Fall hindeutet, ja.
Ich meine, um darüber jetzt schon hinauszugehen, im Hebräerbrief haben wir dann den Hinweis in Kapitel 10, Vers 4, dass es unmöglich ist, ja, dass das Blut von Stieren oder Böcken Sünden hinwegnehmen könnte. Und das ist klar, dann merken wir, das ist alles im Blick auf eine Verheißung hingeschehen. Weil Gott hat es versprochen. Mhm. Ja. Das hat mir jemand so verglichen, wenn du dir jetzt irgendwie eine Reise kaufst. Hatte ich heute jetzt das wieder gehabt, weil ich demnächst eine Einladung habe. Und ich habe die Fahrkarte schon. Ja, aber ich bin noch nicht unterwegs. Und der Zettel selber berechtigt mich zwar zu dieser Fahrt, aber ich habe die Fahrt noch nicht. Ja. Und erst wenn ich sie dann antrete, dann kann ich die ja zeigen. Und ist die Fahrt hinter mir, dann habe ich ja immer noch den Zettel. Aber auch das bringt mir an sich noch nichts. Mhm. Ja. Das heißt, dieses Opfer, was sie gebracht haben, das ist alles so ein Hinweis darauf oder wie es dann auch Paulus sagt, ein Schatten, ja, auf das Eigentliche, auf das eigentlich Große. Mhm. Und das ist natürlich dann Jesus Christus, wo dann auch Johannes kommt in Kapitel 1 dort und sagt, siehe, das ist das Lamm, das der Weltsünde trägt.
Ja. Und ich denke, das war auch mit ein Grund, warum das so wichtig war für die Israeliten nach dem Exil, nach der babylonischen Gefangenschaft, dass der Tempel, dass der Altar wieder aufgebaut wird, damit das Passafest wieder stattfinden konnte. Und wie das den Erbauern so wichtig war, dass das wieder aufgenommen wird, dieses Erinnerungsfest. Mhm. Ja?
Ja. Ich denke auch noch an die Geschichte aus dem ersten Buch Mose 22, Abraham und Isaak, und wo Gott zu Abraham spricht, deinen Sohn, ja, opfere mir. Und das Interessante ist, dass der Abraham ja gar nicht irgendwie so empört reagiert oder so, wie kannst du nun und so weiter den Erstgeborenen, was ist mit unserer Familie? Das Spannende ist einfach, dass während dann die zwei dort hinaufgehen, den Berg, und der Isaak ihn fragt, ja, wer ist Holz, Feuer, alles da, aber wo ist das Lamm? Und das ist spannend, das ist die erste Stelle, wo dieser Begriff dort vorkommt in der Bibel. Das ist also die sozusagen die erste erwähnte Stelle. Und dann sagt der Abraham, Gott, er wird uns schon zeigen, wer das Lamm ist oder wo dieses Lamm ist. Ja, er wird uns das zeigen. Mhm. Und dann sind sie dort und Isaac ist gebunden. Und im letzten Moment sagt Gott, ich sehe, dass du mir vertraust, dass du glaubst. Und das Spannende ist, sie finden dann einen Ram, ja, einen Widder, also einen Bock dort. Ist nicht wirklich das Lamm, aber hier stellvertretend passiert hier etwas. Und ich stelle mir das so vor, der Abraham, während er da hinaufging, er wusste, dass Gott gerecht ist, aber er hat sich wahrscheinlich innerlich die ganze Zeit gefragt, aber wie kann ein gerechter Gott gnädig sein? Die ganze Zeit überlegt er und dann auf einmal dort anstelle seines Sohnes kommt jemand. Und ich stelle mir vor, während sie dann den ganzen Weg wieder runtergehen, sagt er, Gott ist gnädig, aber wie kann er gerecht sein, dass jetzt mein Sohn hier nicht geopfert worden ist? Und diese beiden Fragen, die finden wir in dieser ersten Stelle, wo dieses Lamm erwähnt wird. Es ist ein gerechter Gott und es ist ein gnädiger Gott zugleich, weil jemand stellvertretend unsere Stelle einnimmt. Und das Spannende ist eben, dass die zweite Erwähnung für ein Lamm die Geschichte aus 2. Mose 12 ist. Und dann eben, wie ihr die Texte erwähnt habt hier in der gesamten Bibel, zieht sich das wie ein roter Faden durch. Und das mündet ja dann an einem Tisch. Ja, du hattest gesagt, Johannes der Täufer, sagst du, sieh, da ist das Lamm Gottes. Und dann mündet die Geschichte von dem Lamm an einem Tisch. Da ist Wein, da ist Brot. Aber am Tisch fehlt die Hauptspeise.
Das ist das Passafest eigentlich, was sie feiern. Ich glaube, die würden das Lamm erwarten.
Ja, und warum fehlt da plötzlich die Hauptspeise am Tisch?
Sonst ist alle Vegetarier, oder?
Ja. Das Spannende ist, der Hauptgang ist nicht auf dem Tisch, weil das Lamm Gottes am Tisch sitzt. Mhm. Das ist einfach so tief bewegend, was Jesus da ihnen dann sagt, den Jüngern. Und hier haben wir eben die gute Nachricht, das Evangelium. Jesus, der für uns stirbt, das Lamm Gottes, das der Weltsünde trägt. Ja, das ist jetzt allerdings nur so unter uns. Wir sind gläubige Menschen, wir reden über die Bibel und haben diese Lamm Gottes Geschichte im Kopf und können alle Texte dazu zitieren. Was würdet ihr jetzt einem Menschen sagen, der jetzt gar nicht mit der Bibel aufgewachsen ist und der dann sagt, ja, aber warum Blut? Ich meine, kann Gott nicht einfach so vergeben?
Das ist eine berechtigte Frage, eine gute Frage, eine Frage, die tief geht, eine Frage, die uns eigentlich wieder an den Anfang zurückbringt. Hätte Gott einfach auch so Adam und Eva vergeben können und dann sagen können, okay, gut, ihr habt was falsch gemacht, aber ich vergebe euch. Und dann hätten sie im Paradies bleiben können und dort weiterhin essen können von diesem Baum des Lebens und hätten dann quasi tatsächlich auch als Sünder weiter in diesem Paradies gelebt. Die Geschichte zeigt uns, nein, sie mussten gehen, weil etwas mit dem Menschen passiert ist. Der Mensch hat sich durch den Sündenfall verändert. Dieses ursprüngliche Bild Gottes, nachdem er geschaffen wurde, ist nicht ganz kaputt, aber es ist so ein Stück demoliert. Hat sowas wie eine Delle gekriegt, ja, so wie so eine Backform, die runtergefallen ist. Du kannst sie noch verwenden, um Brot zu backen, aber jedes Brot oder jeden Kuchen, den du damit machst, da siehst du den Schaden, der angerichtet wurde. Und das haben sie weitergegeben an die nächsten Generationen, bis in unsere heutige Zeit hinein. Und die Vergebung Gottes, die ist uns garantiert. Aber es brauchte tatsächlich, damit der Mensch komplett wieder erlöst ist, aus Blick dieses großen Kampfes, den wir noch haben, hinter den Kulissen, wo wir auch sehen, dass Gott angeklagt wird von Luzifer als ein Gott, der weder gerecht noch barmherzig zur selben Zeit sein kann und viele andere anklagen, dass Gott dann auch zeigt, dass er es kann, gerecht und barmherzig zur selben Zeit. Und er ist es selber, der sein Leben lässt als Lösegeld für uns, sodass wir tatsächlich wieder hinkommen können, wo wir oder was Gott ursprünglich mit uns geplant hat, dass wir im Paradies sein können und für immer mit ihm leben können.
Also ich denke auch, dass wir da vielleicht in dem Punkt manchmal so denken, das ist ein grausamer Gott, aber eigentlich ist es ein liebender Gott. Also wenn ich mir vorstelle, ich möchte für meine Kinder ja auch das beste Heim irgendwie aufrichten, was es gibt. Und Gott möchte das auch, uns ein Heim schaffen, wo es ja Liebe und Vertrauen und weiß ich was gibt. Und ich glaube, Adam und Eva, als sie dann gesündigt haben und Gott ihnen Felle gegeben hat Und sie wussten, okay, das sind jetzt von den Tieren, denen wir einen Namen gegeben haben, um die wir uns gekümmert haben, mit denen wir die Tage verbracht haben. Und jetzt ist eins von denen nicht mehr da oder zwei, wie auch immer. Da ist ein Tier, musste jetzt so sterben, damit wir uns bedecken können. Ich glaube, das hat was mit ihnen gemacht, dass sie verstanden haben, okay, hier hat sich was geändert. Das Blatt hat sich gerade gewandelt. Und ich glaube, das macht ja nicht Gott, um zu zeigen, dass er umbringen möchte, sondern dass das eine logische Konsequenz ist, so wie es in der Bibel heißt, der Sünde sollt, ist der Tod. Das ist einfach eine Rechnung. Und die musste hier beglichen werden. Und die wird auch für uns beglichen. Entweder, wenn wir es annehmen durch Jesu Tod, wenn wir das Opfer Jesu nicht annehmen, dass es unseren Tod kostet. Und das nicht, weil er grausam ist, sondern weil er sagt, ich möchte für euch alle, die ihr das auch wollt, mit mir Gemeinschaft zu haben, eine wirklich perfekte Welt haben. Ohne Leid dann noch und ohne die sündigen Flecken, wie Thomas gesagt hat, auf dem Herzen. Und das bedarf einfach irgendwie, es muss ein Strich unter der Rechnung stattfinden, ein Ergebnis geben. Ja.
Und dass jemand das ungerecht findet, das ist ja gut, weil es ist ja auch ungerecht, dass dieses Lamm sterben muss. Es ist ja schuldlos.
Das heißt, jemand leidet hier und nimmt das Leid.
Und dass uns das empört oder dass Menschen, auch selbst wenn sie vielleicht nicht gläubig sind, dass sie das empört, dass da Blut fließen muss. Ja. Es hat ja was, weil es sollte ja eigentlich nicht so sein. Und trotzdem dürfen wir dankbar dafür sein, dass das für uns geschieht, dass wir diesen Tod nicht erleiden müssen.
Bitte.
Ich meine, wir haben ja hier auch den Hinweis im Matthäus-Evangelium Kapitel 16, diese Geschichte, wo Jesus seinen Jüngern sagt, was er leiden wird in Jerusalem. Und es ist der Petrus, der ihn hier beiseite nimmt und zu ihm dann sagt, Herr, schone dich, das widerfahre dir nun nicht. Und es ist interessant, wie Jesus darauf reagiert. Er sagt zu Petrus, weiche von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Das heißt tatsächlich, dieser Gedanke, dass Jesus jetzt nicht hätte leiden müssen oder nicht hätte sterben müssen oder dass sein Opfer nicht notwendig gewesen wäre, ist rein menschlich gedacht oder humanistisch gedacht. Und wir können diesen Gedanken ja auch ein Stück weit verstehen, weil wir leben ja nicht mehr in einer Zeit, wo wir selber unsere Tiere, also die wenigsten zumindest, manche haben das ja noch, ja, aber wie jetzt in dieser Runde hier und wahrscheinlich auch viele, die zuhören und zuschauen, hat ja keiner von sich jetzt große Tiere vielleicht noch im Garten, die er dann schlachten muss. Und selbst wenn man das tatsächlich einmal machen muss, das hinterlässt ja etwas, das macht ja etwas mit einem. Und so verstehe ich ja auch Petrus, dass er aus seiner Liebe zu Jesus heraus sagt, ja, schon ich doch lieber, wenn du es weißt, warum machst du das? Ja. So wie dann auch später auf Paulus eingeredet wird, auf dem Weg nach Jerusalem, ja, warum tust du dir das an, wenn du weißt, dass du dort in Gefangenschaft gerätst? Du kannst das doch auch anders machen. Und er sieht für sich aber, das ist der Weg. So wie Jesus hier für sich auch diesen Weg sieht. Es ist halt göttlich gedacht. Und es geht so tief, dass wir wahrscheinlich bis jetzt immer nur an der Oberfläche kratzen. Es heißt, dass selbst die Engel noch darüber staunen und wir bis in alle Ewigkeit darüber nachdenken und immer wieder fasziniert sein werden, die Tiefe zu verstehen, dass es tatsächlich nur diesen Weg gibt. So wie Jesus dann auch im Garten Gethsemane betet, Herr, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber die Antwort lautet eben nicht, dass es einen anderen Weg gibt. Es ist der Weg. Es gibt keinen anderen Weg.
Ich denke mir, gerade bei uns in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn du mal verletzt worden bist, seelisch oder ja einfach enttäuscht worden bist oder so, das tut weh. Und ich habe dann zwei Möglichkeiten, wie ich darauf reagiere. Entweder ich hasse diesen Menschen dafür, dass es gemacht hat, oder ich entscheide mich, ihm zu vergeben. Und es ist so interessant, bei beiden leidet man. Wenn ich mich entscheide, ihn zu hassen, dann wird das Böse aber Teil von mir. Also ich werde nicht frei davon, ich bin gefangen davon. Aber wenn ich mich entscheide, zu vergeben, dann leide ich trotzdem. Aber durch dieses Leid am Ende werde ich am Ende merken, ich bin nicht von diesem Bösen gefangen genommen. Ja? Das Böse wird nicht Teil von mir. Und ich denke mir, Vergebung ist teuer und es kostet Leiden. Und es ist schon in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen so. Und wenn es bei uns schon so ist, wie viel mehr ist es bei Gott, dass er überhaupt vergeben kann, was es ihn kostet, das zu ertragen, da leidet er. Und die Bibel sagt uns, das ist bei uns Menschen so, wie viel mehr bei Gott. Und ihn hat es gekostet, eben Dornen, Tränen, Schweiß, Blut, Schmerzen, Leid. So wird Jesus der eigentlich, der uns zeigt, ich habe mich für die Option des Vergebens entschieden. Aber das ist teuer und kostet nicht alles. Ja. Und da können wir auch merken, dass es eigentlich nicht anders geht.
Natürlich. Das ist eine wunderschöne Verheißung, die wir im Römerbrief finden, dass so nichts und niemand, sag ich mal, von der Liebe Gottes trennen kann. Aber die Vergebung, die er uns schenkt, geht ja noch viel tiefer. In Römer Kapitel 4 haben wir da zum Beispiel einen Vers, im letzten Vers dort in Kapitel 4, Römer 4, wo es dann heißt, dass er um unserer Übertretung willen dahingegeben wurde, aber um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Mhm. Das heißt, wir hätten zwar jemanden, der für unsere Übertretung gestorben ist, wenn er nicht auferstanden wäre. Mhm. Ja? Mhm. Aber es geht eben darum, dass wir auch gerechtfertigt vor Gott stehen. Dass wir tatsächlich am Ende so vor Gott stehen, als hätten wir nie gesündigt. Mhm. Dass tatsächlich ein anderer vollständig unsere Schuld, unsere Sünde auf sich nimmt und dafür, wie du schon gesagt hast, der Lohn der Sünde ist der Tod, mit seinem Leben bezahlt. Gibt keinen anderen Weg. Und so wie das Paulus hier beschreibt, heißt es tatsächlich, er ist gestorben wegen unserer Sünde, aber er musste darauf verstehen, damit wir wirklich gerechtfertigt sind.
Jetzt würde ich gerne noch, weil unsere Zeit schon zum Ende kommt, würde ich gerne noch einen letzten Gedanken aufgreifen. Der Mose, der hier das Volk Israel herausführt, der begegnet uns tatsächlich im Evangelium von Jesus noch einmal. Und zwar auf dem Berg der Verklärung. Mhm. Und wo Jesus dort ist im Gebet, erscheinen Mose und Elia, heißt es in Lukas 9. Und die beiden reden mit Jesus. Und ich will das nur ganz kurz in Erinnerung rufen. Es heißt dann dort, sie reden mit ihm über sein Ende, was er nehmen wird. Aber das Wort, was dort im Griechischen steht, ist, sie reden mit ihm über seinen Exodus.
Ausgang.
Ausgang. Ja. Das ist total spannend. Das heißt, der Mose, der hat den Exodus damals erlebt, aber der hat sich zu Herzen genommen, über diesen Exodus tiefer zu blicken und mit jemand anderem darüber zu sprechen. Generationen später, nämlich über den Ausgang von Jesus, sprich über das, was Jesus tun wird für uns. Mhm. Und wir finden im zweiten Buch Mose, noch in der echten Geschichte von Mose, wenn wir hier im Kapitel 12 nochmal reinschauen, da würde ich gerne nochmal die Verse 25 bis 27 lesen. Denn das Ganze ist ja nicht nur für Mose gewesen, sondern es hat Nachwirkungen. 2. Mose 12, 25. Und wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er gesagt hat, so haltet diesen Brauch oder diesen Dienst. Und wenn eure Kinder zu euch sagen werden, was habt ihr da für einen Brauch? Sollt ihr sagen, es ist das Passahopfer des Herrn, der an den Israeliten vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Da neigte sich das Volk und betete an. Eltern, erzählt euren Kindern von dem, was hier passiert ist. Und vielleicht ganz praktisch, wie macht ihr das?
Das passt ganz gut. Ich habe neulich, und das war mir gar nicht so bewusst, meine Tochter und ich sind bei den Preteens mit dabei. Und ich habe von meinen Erfahrungen, die ich bei den Maasai gemacht habe, erzählt. Und hinterher kam sie zu mir und hat gesagt, Mama, du hast mir noch nie davon erzählt. Das war mir aber überhaupt nicht bewusst, weil das war so für mich, ich habe schon so vielen erzählt. Und ich merkte, wie sie das berührt hat und gesagt hat, erzähl das doch auch, also ihren anderen beiden Geschwistern, meinen anderen beiden Kindern. Und da habe ich so gedacht, ja klar, das belebt sie ja auch. Die Erfahrung, die ich dort mit Gott machen durfte, das macht Eindruck auf die Kinder. Das begeistert sie. Sie können viel aus Büchern lernen und hören. Aber wenn sie es persönlich mit meinen leuchtenden Augen hören und Fragen stellen und Antworten drauf bekommen, dann wissen sie, okay, da ist wirklich ein lebendiger Gott. Und genau das Gleiche möchte ich auch erleben. Ich möchte ihm auch vertrauen und ich möchte genauso im Gebet ihn fragen, schenk mir ein Wunder, hilf mir hier, wie komme ich hier weiter oder was auch immer sie dann erleben dürfen. Und das ist schon was Besonderes.
Spannend, schön. Mhm. Ja.
Wir haben auch in der Familie öfter schon einen Brauch verwirklicht, und zwar, wir haben aufgeschrieben mit einer großen Überschrift, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann kommen verschiedene Punkte, Erfahrungen, die man gemacht hat und die man einfach zu schnell sonst wieder vergisst. Ja, und das ist gespeichert, das ist festgehalten und da kann man auch später noch wieder nachschauen und man kann das immer ergänzen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, diese Erfahrungen. Und das ist eben auch für die Kinder wirklich sehr beeindruckend.
Sehr schön, danke.
Ich finde das ja schön hier, was du gelesen hast. Die Kinder sind ja neugierig von Natur aus. Ja, sie fragen also hier und da wird schon das Volk vorbereitet. Und wenn sie dann kommen und fragen, dann geh auf ihre Fragen ein. Ja. Ignorier das nicht. Mach nicht einfach dein Ritual da und zieh das durch, sondern beantworte die Frage der Kinder. Und das hat tatsächlich auch den Effekt, wenn wir uns dann erneut in Erinnerung rufen, was habe ich denn erlebt und warum mache ich das denn, macht das auch was mit mir. Das heißt, ich erzähle es den Kindern, die Erfahrung, und gleichzeitig ruft es auch mir Erinnerung, was habe ich mit Gott erlebt. Wir finden das auch im Neuen Testament, ne, wenn Paulus dann immer wieder mal wieder an seine Basis zurückkommt, ja, nach Antiochia oder wo auch immer, auch in Jerusalem, und er erzählt dann die Geschichten. Das ist auch für uns ein Hinweis, wie wertvoll das ist, auch in der Gemeinde uns diese Erfahrungen zu erzählen, ja, nicht nur die Probleme zu wälzen, sondern auch uns gegenseitig zu erzählen, was habe ich mit Gott Großes erlebt. Die Social Meetings hat es Ellenwald genannt, ja.
Vielen Dank euch. Es war echt ein tolles Gespräch. Wir können es eigentlich fortsetzen. Aber ich glaube, dass wir hier ein tolles Thema hatten und auch uns viel mitnehmen können. Ich hoffe, es war auch für euch alle sehr gewinnbringend. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart, dass ihr uns mit begleitet habt bei diesem Bibelstudium. Und ich wünsche auch euch, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, dass ihr diese Geschichte des Volkes Israel mit begleitet, dass ihr erkennt, welche Bedeutung das Lamm hat für diese Menschen damals und wie die Geschichte des Lammes Gottes auch für uns heute so entscheidend ist. Schau auf das Lamm. Erzähl davon deinen Kindern, erzähl davon anderen, sprich darüber, mach es ganz konkret, denk an diese Geschichte, dass es letztendlich nicht unsere Werke, unsere Leistung, unser Name oder vielleicht unsere Zugehörigkeit sind, sondern das, was Jesus Christus für dich getan hat, das am Ende das Geschenk Gottes ist für dich. Und ich wünsche dir in deinem Leben, dass du diesem Lamm Gottes, Jesus Christus, ganz persönlich begegnen kannst und dass dich das erfüllt mit Freude. Und dass du gerne an das denkst, was er für dich getan hat am Kreuz. Ich wünsche dir von ganzem Herzen Gottes Segen. Und wir werden ganz zum Schluss jetzt noch ein Gebet sprechen mit Vicky. Danke.
Unser großartiger Vater, von Herzen möchte ich dir danken, dass wir ein Buch haben, einen Liebesbrief von dir, wo wir so viele Geschichten drin finden. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir diese vielen vergangenen historischen Geschichten, dass wir sie für uns lebendig wieder erfahrbar machen, für uns, für unsere Kinder, und dass wir eine persönliche Anwendung dafür finden. Herr, es hat nicht ausgereicht, einfach nur sich auf den Nachbarn zu verlassen, der vielleicht den Rahmen mit Blut bestrichen hat. Man musste es selber tun, Herr. Und so möchte ich dich bitten, dass auch wir das, was wir lernen, das, was wir von anderen erfahren, das, was wir mit dir erleben, dass wir es persönlich anwenden und dass wir dein Opfer persönlich annehmen, Herr. Hab von Herzen Dank, dass du als Lamm für uns gestorben bist, dass du wieder auferstanden bist und dass du dabei bist, eine Welt dann für uns zu erschaffen, die frei ist von all diesen Flecken, von diesem Tod und von dem, ja, Schrecken, dem, was wir um uns herum erleben. Hab von Herzen Dank, dass wir dir so wichtig sind. Amen.
Amen. Dankeschön.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.